wer die Illusion weckt, es würde für die Union mit einer Minderheitsregierung einfacher, der spielt mit dem Feuer, er macht die AfD salon- und regierungsfähig und züchtet sich gewissermaßen den Konkurrenten in der eigenen Regierung.
Der Klimawandel ist ein Gerechtigkeitsproblem. Denn diejenigen, die an den Auswirkungen des Klimawandels leiden, sowohl global als aber auch in jedem einzelnen Land, sind diejenigen, die am wenigsten zu dem Problem beigetragen haben.
Ja, das ist ein Strategiepapier, das aus dem Kreml kommt und das ausbuchstabiert, wie die geopolitische Strategie Russlands aussieht, dass man Moldau in eine Art russischen Vasallenstaat, ähnlich zu Belarus, verwandeln möchte. Sprich weg von der EU, weg von den EU-Ambitionen, hin wieder zurück zu Russland wie zu sowjetischen Zeiten.
Blätter Podcast. Der Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Blätter Podcast. Heute geht es um das Dezemberheft. Ich bin Karin Gothe und ich freue mich, dass in dieser Podcast-Folge wieder spannende Gäste dabei sind. Als erstes natürlich Anne-Britt Arps und Albrecht von Lucke aus der Blätterredaktion. Hallo ihr beiden.
Hallo Karin.
Hallo Karin.
Ja, Albrecht ist zugleich einer der Autoren des Dezemberhefts und spricht hier gleich mit mir über die Krise der schwarz-roten Koalition. Wie es passieren konnte, dass die Regierung unter Friedrich Merz innerhalb eines halben Jahres schon so eine desaströse Figur abgibt. Das Motto scheint Knatsch und Krise statt Aufbruch und wer davon profitiert, ist die AfD. Ich freue mich sehr, dass anschließend die Klimaforscherin Friederike Otto im Podcast dabei ist. Sie sagt, wir konzentrieren uns zu oft auf die technischen Herausforderungen des Klimawandels und übersehen, dass der Klimawandel schon jetzt grundlegende Menschenrechte verletzt, weil er vor allem diejenigen trifft, die ohnehin benachteiligt sind. Nicht nur im globalen Süden, auch hierzulande. Und natürlich kommentiert sie auch die Ergebnisse der Weltklimakonferenz, die COP30, die gerade zu Ende gegangen ist. Und nicht zuletzt schaue ich mit Jelisaweta Landenberger zur Republik Moldau, diesem kleinen Land zwischen der Ukraine und Rumänien, das sehr stark russischem Einfluss ausgesetzt ist und trotzdem, jedenfalls bei der letzten Wahl, seinen proeuropäischen Kurs fortsetzt. Wir sprechen über die hybride Kriegsführung Russlands, vor allem gegen Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Gleich geht's los mit Albrecht und seiner wie immer scharfen Analyse der deutschen Innenpolitik. Aber vorher gibt's wie immer, liebe Anne-Britt und lieber Albrecht, weitere Lesetipps für das Dezemberheft, die ihr mitgebracht habt.
Genau, ich möchte einen Text empfehlen, der heißt »Mit der Bürgerbahn aus dem Bahndesaster« von Tim Engartner und Daniel von Orloff. Der widmet sich einem Thema, was die meisten von uns aus eigener Anschauung kennen, nämlich den Zuständen bei der Deutschen Bahn. Es kommt da immer wieder zu Zugverspätungen, Zugausfällen, die Bahn verschiebt ihre Pünktlichkeitsziele oder jetzt gerade mal wieder die Eröffnung vom Stuttgart 21. Trassen werden langfristig gesperrt wegen Bauarbeiten und trotzdem steigen jedes Jahr die Ticketpreise und die Bahn sitzt auf hohen Schulden und macht weiter jährlich Verluste. Die Ursachen für dieses Bahndesaster sehen die Autoren in einer seit Jahrzehnten andauernden wettbewerbsorientierten Bahnpolitik, die EU-Kommission vorschreibt und in deren Zuge eben seit Mitte der 90er Jahre die Bahn hier auch in Deutschland für den Wettbewerb geöffnet wurde. Und in dem Zusammenhang wurde der Konzern ja auch verschlankt und das Schienennetz massiv zurückgebaut um ein Fünftel insgesamt. Und die Folge davon erleben wir eben heute, ein völlig überlastetes und marodes Schienennetz, dessen Sanierung extrem teuer ist. Und das, was den Text so spannend macht, ist eben, dass er nicht bei der Diagnose stehen bleibt, sondern auch zeigt, wie es anders geht. In Großbritannien zum Beispiel ist die Labour-Regierung gerade dabei, das durch Privatisierung auch zerstörte Bahnsystem wieder zu verstaatlichen. Und die Schweiz leistet sich mit den Schweizerischen Bundesbahnen auch ein staatlich gesteuertes und am Gemeinwohl orientiertes Bahnunternehmen, das deutlich besser und langfristiger finanziert ist als die Deutsche Bahn und dass es schafft, dass 90% der Züge pünktlich ankommen, dass es zufriedene Kunden gibt, die immer mehr vom Auto auf die Bahn umsteigen. Und das lässt sich zwar hierzulande nicht einfach so eins zu eins übertragen, aber der Text zeigt trotzdem sehr schön, dass es gut funktionierende Alternativen zu einem wettbewerbsorientierten Bahnsystem gibt. Also eine Leseempfehlung für alle, die dieses Bahndesaster besser verstehen wollen und die auch nach politischen Alternativen suchen.
Hoffentlich lesen das die Leute, die was zu sagen haben im Bereich Bahn. Ja.
Alle, die Weihnachten nach Hause fahren müssen mit der Bahn, sollen den Text lesen. Das lohnt sich.
Unbedingt.
Albrecht, was hast du mitgebracht?
Ja, ich habe mitgebracht den großen, großen Aufschlag von Thomas Assauer. Das ist unser Aufmacher im diesmaligen Analyseteil, und zwar ein Text, der groß und ideengeschichtlich angibt, und zwar beschreibt, und das ist die Quintessenz, wie kann es sein, dass eine eigentlich unvereinbare Kombination, nämlich völkischer Denker und Ultralibertärer, unter Trump und der neuen MAGA-Bewegung zusammenzufassen sind. Also die Spannweite von Nationalisten völkischen reinsten Wassers bis zu Technokraten, Hypertechnokraten vom Schlage Musk und der Tech-Elite geht. Und das, was er sagt, ist hochspannend. Er beschreibt, dass das auch unter der alten faschistischen Bewegung mit einer Figur wie Ernst Jünger symptomatisch zusammengefasst war und zu begreifen ist. Denn Jünger und damals dem NS war auch der Versuch eingeschrieben, so etwas wie die alten ideologischen, völkischen Gedanken zu beschreiben und die mit einer neuen technokratischen Idee, im Arbeiter von Jünger vor allem verkörpert, zu verbinden. Und das Gleiche, und er befürchtet eben heute erfolgreich. Im NS ist es ja zum Glück gescheitert, wobei wir alle, wie wir wissen, auch die Alliierten brauchten. Aber in diesem neuen Gedanken der Musk- und Trump-Verbindung, der völkischen wie auch derer, die technokratisch denken, sieht er eine ganz neue Chance in negativer Hinsicht, dieses Projekt der Verbindung von Ultralibertärem und Völkischem zum Erfolg zu führen. Ich habe noch eine zweite Sache, die mir und uns allen ein sehr persönliches Anliegen ist. Wir haben vor kurzem unseren Herausgeber Micha Brumnik verloren, der schon lange krank war. Und man kann es sagen, es war einer, der jetzt in der Reihe von vielen Verlusten von Blätterherausgebern steht. Das muss man an dieser Stelle auch ansprechen. Wir haben Friedrich Schorlemmer, den großen Bürgerrechtler, im letzten Jahr verloren. Wir haben andere Herausgeber, Gerhard Stubi, dann Detlef Hensche, den bedeutenden Gewerkschafter, scharfzüngigen Denker der IG Medien. Wir haben Ingeborg Maus verloren, eine Philosophin in der Habermas-Tradition, lange in Frankfurt, aber jetzt und deswegen vielleicht heute besonders für uns zu erinnern mit Micha Brumnik, jemandem, der den Blättern ganz, ganz besonders nahe stand. Man kann fast sagen, in den 30 Jahren seiner Herausgeberschaft ist er derjenige gewesen, der, wenn man natürlich von Habermas absieht, als der Überfigur. Aber Micha Brumnik hat mit seinen ungeheuer klugen, ungeheuer intellektuellen, ideengeschichtlich ausholenden Beiträgen gegen den neuen Faschismus, aber auch die langen Traditionen der jüdisch-christlichen Ideengeschichte, hat er so wichtige Beiträge geleistet, und er war auch menschlich für uns jedes Jahr bei den Herausgeberkonferenzen eine so wichtige Stimme, dass sein Verlust, die anderen schmerzen uns alle auch, aber seiner vielleicht persönlich einen am meisten trifft bisher, weil er hatte diese intellektuelle Stärke und er war immer bereit, für die Blätter in die Tasten zu hauen. Er war 2 Jahre lang sehr krank, er hatte einen Schlaganfall und ist jetzt nach 2 Jahren diesem Schlaganfall erlegen, und das bedauern wir sehr, und wir erinnern an ihn nicht nur mit einem Nachruf persönlicher Art, sondern auch mit einem ganz großartigen Text, der nochmal die ganze Brillanz von Micha Brumnik zeigt, in dem er 1 Jahr nach der ersten Trump-Regierung zeigte, wie sehr das Prekariat als die neue Strömung der Trump- und MAGA-Empfänglichen von rechts übernommen wird und die Linke nicht mehr in der Lage ist, irgendwie eine Avantgarde zu sein, sondern eigentlich die Rechte das Feld übernimmt. Ein ganz hellsichtiger Text, und das zeigt nochmal die ganze intellektuelle Brillanz dieses Mannes.
Das ist natürlich auch ein schweres Erbe, was dann jemand antritt eines Tages.
Das ist wohl wahr. Also das muss man ohnehin sagen. Viele derer, die uns jetzt verlassen haben, sind, das macht auch die Stärke dieser Generation aus, das wäre ein ganzes Thema, über das man lange reden könnte, sind in dem Maße nicht ersetzlich. Es gibt keinen Micha Brumnik zweiter Art. Das ist auch ein geschichtliches Phänomen, und deswegen kann man auch den Nachruf von Meron Mendel sehr empfehlen, der ihn als Schüler, aber auch als Freund in den Blättern würdigt. Jetzt aber Karin, was ist dein Vorschlag?
Ja, diesmal ist das der Artikel von der Syrien-Expertin Christine Hellberg, die sich mit der Debatte um die Rückführung syrischer Geflüchteter auseinandersetzt. Sie schreibt ja zu Recht, dass die ganze Diskussion eigentlich von populistischen Narrativen, Vorurteilen und auch Ignoranz gegenüber den Fakten geprägt ist. Und sie fordert, dass wir aufhören sollten, unrealistische Rückkehrforderungen zu stellen. Stattdessen sollten wir die syrische Diaspora doch als Chance sehen für unsere Gesellschaft. Also zum einen mit Blick auf den Fachkräftemangel, aber auch mit Blick auf das Brückenbauen, was ja dann auch nötig ist beim Wiederaufbau Syriens. Mhm. Deswegen mein Lesetipp.
Vielen Dank. Mhm.
Gehen wir jetzt gleich weiter mit Albrecht, und wir hören uns dann am Ende der Interviews nochmal alle drei.
Genau.
Bis dahin.
Bis dann. Tschüss. Vor fast genau einem Jahr zerbrach die Ampelkoalition, und vor fast genau einem halben Jahr versprach Friedrich Merz als frisch gewählter Bundeskanzler, er werde mit der schwarz-roten Koalition wieder einen positiven Stimmungsumschwung herbeiführen. Aber Fakt ist, seitdem strauchelt diese Regierung von einer Krise in die nächste. Umfragewerte, vor allem des Bundeskanzlers, sind im Keller, die AfD ist im Höhenflug. Aktuell wird sogar diskutiert, ob der Kanzler die Vertrauensfrage stellen sollte oder ob eine Minderheitsregierung die Lösung wäre. Wie es dazu kommen konnte, darüber spreche ich jetzt mit Albrecht von Lucke. Hallo nochmal.
Hallo liebe Kami, ich freue mich sehr.
Ja, du hast vor einem halben Jahr hier im Podcast gesagt, an die neue große Koalition. Das Grokirchen, hast du damals gesagt, seien große Erwartungen geknüpft, sie sei zum Liefern verdammt. Nach 6 Monaten ist die Ernüchterung groß. Woran liegt es, dass diese Regierung nach so kurzer Zeit schon gescheitert scheint?
Das hat verschiedene Gründe. Zunächst einmal, und das soll heute gar nicht der Schwerpunkt sein, dürfen wir nicht die außenpolitische Lage vergessen. Die ist so dramatisch verglichen mit der Ampel. Da haben wir neben dem einen Thema Krieg gegen die Ukraine, das jetzt noch eine dramatische Wendung bekommt durch dieses ungeheure Angebot, das ja nichts anderes als eine Kapitulationsforderung von Donald Trump und Wladimir Putin ist. Dazu kommen noch die Erpressungsversuche, die übrigens nicht nur von Donald Trump stammen mit seiner verheerenden Zollpolitik, sondern mittlerweile auch aus China, von chinesischer Richtung, was die Erpressung mittels seltener Erden und anderer Rohstoffe, die unabdingbar sind, anbelangt. Das ist also schon mal die außenpolitisch dramatische Lage. Aber umso mehr hätte man erwartet, und das war eigentlich die Profilbeschreibung, die Friedrich Merz ja geboten hatte als gewaltiger Ankündigungsversprechenskanzler. Man hatte gehofft, er würde es innenpolitisch anders wenden. Genau das Gegenteil ist eingetreten. Das Problem ist, und das ist das Kardinalproblem, hier sind 2 Parteien, beide enorm geschwächt, schwache Wahlergebnisse. Und sie profilieren sich eigentlich nur gegeneinander und arbeiten nicht zusammen.
Das sieht man natürlich jetzt auch ganz aktueller Rentenstreit. Eigentlich eine Sache, die geklärt war vorher. Und jetzt hat man das Gefühl, die Koalition zerbricht sogar daran.
Das ist das Problem. Und die Rente steht auch pass pro toto für ein anderes Phänomen. Wir könnten genauso gut die Wehrpflicht uns anschauen. Bei der Rente ist es so, und das ist symptomatisch, dass hier offensichtlich 2 hochgradig eigeninteressengetriebene Parteien, übrigens in dem Fall vor allem die CSU, die ihre Mütterrente knallhart durchgesetzt hat, aber auf der anderen Seite auch eine SPD, die natürlich die Rente zu ihrem Kardinalthema gemacht hat, die aber verkannt hat, und das macht es so dramatisch, dass bei dem Coup, den sie vielleicht gelandet zu haben glaubte, nämlich die Rente auch über 2031 festzuschreiben, ein erheblicher Teil der junge Gruppe innerhalb der CDU zu Recht meines Erachtens der Meinung ist, damit macht man eine Festschreibung eines Rentenniveaus in Belastung der jüngeren Jahrgänge, die diese Rente ja erst einmal bewirtschaften müssen, und vor allem, man nimmt damit etwas vorweg, was einer Rentenkommission überschrieben wurde. Und dieses Do und Des, ich gebe dir die Mütterrente, dann gibst du mir die Garantie der Rente auf lange Sicht, das ist etwas, was wir auch hier erleben. Und das Hauptproblem, erstens hat natürlich Jens Spahn zum wiederholten Male seine Fraktion nicht hinter sich. Zum Zweiten ist es so, dass das Kanzleramt, Herr Frey, nicht richtig erkannt hat, was für ein Haken an der Sache ist. Und das Dritte und das Hauptproblem, der Kanzler gibt völlig doppelte Botschaften. Er sagt einerseits, nein, wir halten dieses Paket zusammen, wir werden gemeinsam mit der SPD stimmen. Aber er sagt genauso unumwunden gegenüber der Jungen Union, ihr habt ja in der Sache recht. Und das heißt natürlich, dass die Junge Union, gerade von einem Mann wie Friedrich Merz, der immer mit der Gesinnung kommt und mit der Haltung, dass die sich regelrecht aufgefordert fühlt, zu sagen, jetzt halten wir es durch und stehen in der Sache dazu, diesen schlechten Beschluss nicht durchzubringen.
Aber Merz ist angetreten, geräuschlos zu regieren. Das war ja auch so ein Mantra, von wegen die Ampel streitet sich da. Und man würde doch erwarten, dass man dann diese Fragen vorab klärt, so wie das auch bei Koalitionen der Fall war früher.
Ja, diese normalen Fälle sind ja anscheinend weit zurück. Wir haben es bei der Ampel, genau wie du sagst, eben auch erlebt, dass genau das, was davor vermeintlich beschlossen war, danach wieder mit Aplomb aufgekündigt wurde und wir ständigen Streit, die große Kakophonie hatten. Das Gleiche, und das ist so dramatisch, findet jetzt auch bei der Koalition statt, bei der eigentlich die Haupterwartung nur war, die machen es besser als die Ampel. Die werden handlungsfähig sein, die werden geschlossen agieren, dort wird was rauskommen. Das Gegenteil ist der Fall und das ist schon dramatisch. Wir haben es mittlerweile nach nur 7 Monaten einer Regierung mit Werten zu tun, die die Ampel noch weit unterschreiten. Und das muss man schon sagen, hängt natürlich, das ist leider nicht anders zu formulieren, ganz maßgeblich an Bundeskanzler Friedrich Merz. Wenn wir uns nur die Entgleisung auch der letzten Tage anschauen, diese unsägliche Stadtbilddebatte und als wäre es nicht irgendwann genug gewesen, bringt er es ausgerechnet auf der Klimakonferenz in Belém, obwohl er interessanterweise den Brasilianern mit 1 Milliarde für den Regenwaldfonds ja durchaus eine Leistung, er schafft es noch dort, das Stadtbildthema in eigener Artikulation, es war ein Hintergrundgespräch, aber er schafft es, den Brasilianern ist vor die Füße zu knallen und zu sagen, seht doch mal, ihr lieben deutschen Journalisten, was sind wir wieder heilfroh, wenn wir in Deutschland sind. Also da sieht man daran, dass dieser Kanzler es bisher nicht geschafft hat, strategisch zu denken und sich auch kein Stück hat beraten lassen. Man hat den Eindruck, und das macht es so dramatisch, er ist regelrecht beratungsresistent, hat aber offensichtlich auch nicht die Berater, die ihm vielleicht wirklich mal die Wahrheit einschenken und nicht wie Herr Weimer ihm ständig nur Honig ums Maul schmieren, um es mal drastisch zu sagen, um vielleicht diesen Posten zu bekommen. Denn dann, man muss nur die Texte von Weimer lesen, die er vor der Nominierung zum Kulturstaatsminister Innenminister geschrieben hat in Oden an Herrn Merz, dann weiß man, warum er das Amt bekommen hat. Das ist ein Kernproblem. Merz scheint nicht erreichbar. Er scheint vielleicht auch, man muss es mal hart formulieren, nicht mehr in dem Alter, wo er noch jung und frisch und korrekturbereit wäre, obwohl das Alte durchaus auch sein können, sich korrigieren zu lassen. Und so befürchte ich, dass diese permanente Art der Eskalation gegen die Regierung, sie selbst zu erzeugen, durch fast schon ein Reizreaktionsschema. Merz haut wieder einen raus. Und das leider auch natürlich, das muss man auch deutlich sagen, etwas, was dann auch wiederum der AfD in die Hände spielt. Dieser Streit in der Mitte ist ein Desaster.
Also Merz polarisiert, er polarisiert die Bevölkerung, aber er polarisiert ja auch in seiner eigenen Partei. Das ist ja auch das Problem. Also man hat nicht das Gefühl, dass er da eine Geschlossenheit demonstriert. Da wird auf der einen Seite werden Rückführungen gefordert von Syrern, auf der anderen Seite sagt Wadephul, nee, das ist gar nicht möglich. Eigentlich müsste doch die Union Interesse daran haben, ein Profil auch zu stärken und zu schärfen, was sie wieder interessant macht. Das Gegenteil ist aber der Fall.
Ja, und das hat auch einen banalen Grund. Diese Partei wäre natürlich weit geschlossener, wenn das, was Friedrich Merz tut, Erfolg zeitigen würde. Nichts hat die Union so beruhigt wie der Erfolg. Die CDU, CSU war immer eine Machtmaschine. Das war unter Adenauer so, das ging weiter mit Kohl, das hat sich auch bei Merkel natürlich manifestiert. Die Partei war ruhig, solange Merkel die Ergebnisse zeitigte, ganz klar. Und das ist nicht der Fall. Und wenn dann noch dazu kommt, dass er keine klare strategische Linie hat, aber auch kein strategisches Zentrum, weder Herr Frey noch Herr Wadephul, die ihm ja eigentlich nah beieinander gesellt sind, innenpolitisch eher Frey, außenpolitisch Wadephul, keiner fährt eine klare Linie und der Kanzler ist nicht in der Lage, klare, überzeugende Positionen zum Besten zu geben, dann findet das statt, was wir erleben. Das ist nämlich interessanterweise bei einer Nur-Mehrheit, sage ich, obwohl die gar nicht so klein ist, von 12 Stimmen im Bundestag, sich dann plötzlich die Jungen sagen, die 18 Leute auf die Waagschale bringen, ja, wir sind dagegen. Wir sind dagegen, dass hier ein Beschluss gegen die Interessen der Jungen gefällt wird. Und das ist natürlich Ausdruck der Tatsache, dass Friedrich Merz seine Autorität massiv verloren hat. Und das führt mittlerweile, du hast es am Anfang angesprochen, zu der Frage, ich meine, diese Frage, Vertrauensfrage ist natürlich absurd, das muss man sich schon bewusst machen. Man muss sich mal vorstellen, weißt du, was dahinter steckt? Mittlerweile hat die Linkspartei angesprochen, wir würden dafür stimmen. Das ist doch absurd. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, wenn Merz es nicht schafft, in dieser Rentenfrage seine eigene Truppe hinter sich zu bringen und am Schluss stimmt noch die Linkspartei dazu. Oder die am besten noch die AfD gemeinsam. Und man hat quasi den Unvereinbarkeitsbeschluss gegen die Jungen in der CDU-CSU gekontert. Das wäre ja absurd. Nein, eine Vertrauensfrage kann er auf keinen Fall stellen. Aber es gibt natürlich andere Überlegungen mittlerweile. Und die sind schon ernsteren Zuschnitts, die Minderheitenregierung. Also die Frage, ob, und da gibt es Sehnsüchte innerhalb der Union, ob man diese Koalition, man fühlt sich ja mittlerweile fast schon in einer babylonischen Gefangenschaft der SPD als dem vermeintlich einzigen Koalitionspartner.
Wir werden nicht mit der SPD untergehen, hat Spahn
gesagt.
Genau,
das hat er gesagt. Und das ist natürlich eine Versuchung, die lockt. Aber die ist völlig falsch geleitet, weil sie eines verkennt. Wer wären denn die potenziellen Mehrheitsbeschaffer, wenn die Union alleine wäre, wenn Merz sich seine Mehrheiten suchen müssten? Sicherlich nicht die SPD, die er gerade rausgeschmissen hat. Die würde mit Grünen und Linkspartei auf Oppositionskurs gehen und die AfD würde jubilieren. Sie würde sagen, wir sind doch hier, ihr könnt mit uns Mehrheiten finden. Das ist also enorm schwierig und insofern würde ich sagen, wer die Illusion weckt, es würde für die Union mit einer Minderheitsregierung einfacher, der spielt mit dem Feuer, er macht die AfD salon- und regierungsfähig und holt damit den eigentlichen Hauptgegner. Friedrich Merz spricht ja davon. Er wertet ihn ungemein auf und züchtet sich gewissermaßen den Konkurrenten in der eigenen Regierung.
Gerade wenn man sich die Umfragen anschaut. Also die AfD überflügelt ja teilweise die Union. Wie steht es denn insgesamt um die Brandmauer? Was ist dein Eindruck, gerade wenn wir jetzt an die Landtagswahlen im kommenden Jahr denken?
Das ist natürlich der ganz weite Blick und diese Debatte wird das ganze Jahr über jetzt gehen und werden wir uns noch vielfach den Kopf zerbrechen, ich wahrscheinlich schon ein Stück weit auch im nächsten Kommentar. Aber in der Tat, die Brandmauer wird natürlich durchlöchert. Wir erleben gegenwärtig bisher noch mehr von außen. Jetzt sitzt ja eine ganz interessante Kombination von Frau Wagenknecht, Boris Palmer. Ja, Leute, die wechselseitig aus völlig unterschiedlichen Lagern, aber beide gekennzeichnet durch eine ausgesprochen narzisstische Neigung in die Medien kommen zu müssen. Sie beide erklären die Brandmauer für gescheitert. Aber es gibt natürlich auch einige, wir haben es erlebt, innerhalb der Union, die aus zwei unterschiedlichen Motivationen überlegen, wie können wir anders mit der AfD umgehen. Das ist einerseits jemand wie Peter Tauber, liberaler Generalsekretär unter Merkel, der sagt so, wir müssen aufpassen, dass wir die AfD durch eine harte Ablehnung nicht immer stärker machen, weil wir ihr die Fundamentalopposition erleichtern. Das ist eine berechtigte Sorge, weil natürlich, wenn man die AfD nicht herausfordert, beziehungsweise ein Stück weit nicht deutlich macht, was es in der AfD gibt, vielleicht ja doch noch, das ist die Überlegung, vielleicht doch noch ein Teil, der liberaler ist, indem man den stärkt, könnte man diese AfD selber aus dieser leichten Rolle bringen, da nur fundamentale Opposition trägt. Ich würde da tatsächlich sagen, die eigentliche Antwort ist eine ganz andere. Die eigentliche Antwort muss sein, harte Konfrontation. Da gibt es aber eine andere Fraktion und die ist, würde ich sagen, die gefährlichere. Das ist die um Andreas Rödder, den Historiker, den Professor, der schon lange sehr, sehr hadert mit der SPD, der eher die konservativen Bataillone anführt. Christina Schröder ist an seiner Seite, die ehemalige Familienministerin. Die wollen eigentlich natürlich eruieren, wie man langfristig zur möglichen Koalition mit der AfD kommt. Man nennt das konditionierte Gesprächsbereitschaft. Und da ist ein anderes Ziel im Auge. Da will man natürlich tatsächlich ausloten, was man mit denen machen kann. Und das wertet natürlich enorm auf. Und ich bin der Meinung, die einzige Lösung, und das würde man sich doch von der Union wünschen, ist die harte Konfrontation. Die harte Konfrontation in den wirtschaftlichen Themen, wo die AfD nichts zu bieten hat, sozial sowieso, aber witzig, asoziale Positionen vertritt, wie zum Beispiel Ablösung und Aufgabe der Erbschaftssteuer. Also eine Diskussion, die genau ins Gegenteil von dem zielt, was wir eigentlich führen müssten. Eine stärkere Belastung der ganz starken Einkommen, beziehungsweise vor allem Einkommen durch Kapitalgewinne. Und vor allem in der Außenpolitik. In der Außenpolitik ist eine Äußerung von Herrn Chrupalla, ich habe nichts gegen Wladimir Putin, muss man sich überlegen, vor dem Hintergrund, was gerade passiert.
Also die Frage, wie stehe ich zu Russland, ist natürlich essentiell, ne?
Und überhaupt zur Frage, wie stehst du zum Westen, wie stehst du zur NATO, wie stehst du zur Verteidigung, wo gehst du eigentlich hin? Und da ist die AfD-Position eine, die geht eigentlich Richtung Eurasien. Das ist eine Idee, die hat eine Vorstellung, weg mit der NATO, weg mit den Amerikanern. Da gibt es viele, die eigentlich eher Sympathien für Russland haben. Und da muss die Union dagegen halten.
Aber bislang spielt die Union ja lieber mit dem Feuer und übernimmt sogar teilweise Positionen der AfD. Oder meinst du, Friedrich Merz hat das jetzt begriffen, dass das möglicherweise schadet seiner Partei und auch der Regierung?
Naja, rhetorisch hat er das schon lange begriffen, indem er nämlich sagt, endlich sagt, jetzt auch rhetorisch klar gefasst, das ist unser Hauptgegner. Es ist natürlich der Versuch, das zu konterkarieren, was ich als die Ursünde bezeichnen würde. Und das ist das Problem. Am Anfang des Jahres quasi mit der AfD, beziehungsweise noch im Wahlkampf mit der AfD gestimmt zu haben. Mehrheiten mit der AfD. Wir haben alle den Jubel der AfD noch vor Augen. Das ist ja kein Jahr her, wo die AfD sagte, wir sind die Gewinner und ihr werdet noch sehen, das war übrigens auch gegen die Union gerichtet, ihr seid von gestern, jetzt übernehmen wir das Ruder. Das war natürlich eine ungeheure Aufwertung von Friedrich Merz und das Hauptproblem in der Tat, darauf spielst du an, besteht natürlich daran, dass auch bis heute durchgängig eigentlich der Versuch immer darin bestand, Hauptsache auf dem Migrationsfeld zu punkten. Aber gerade das ist das Feld, ich will nicht behaupten, dass es da nicht Probleme zu lösen gibt, die gibt es in der Tat. Aber zu glauben, man könne die AfD dort quasi übertreffen und in eine Ankündigungspolitik massiver Abschiebungen praktizieren. Eine reine Ankündigungspolitik ist das, weil man weiß, eigentlich ist das gar nicht so leicht möglich. Damit spielt man der AfD nur in die Karten und das hoffe ich, macht die Union vielleicht im nächsten Jahr dann doch besser, eben mit Blick auf die so wichtigen Wahlen im Herbst nächsten Jahres, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Da werden wir erleben, wie diese, bisher muss man ja leider sagen, Nicht-Strategie der Union aufgeht. Und ich befürchte, wenn es so weitergeht mit dieser Kakophonie in der Regierung, dann wird die AfD immer weiter wachsen.
6 Monate sind ja erst vergangen.
Ja.
Glaubst du, dass diese Regierung es schafft, länger durchzuhalten als die Ampel?
Ich hatte das eigentlich immer absolut angenommen. Und ich war eigentlich der Meinung, diese Ampel ist aus ihrer Konstruktion heraus mit einer FDP, die am Ende absolute Angst hatte vor dem Untergang, wenn sie noch in dieser Regierung bleibt, sich ständig nur gegen die anderen profilierte. Ich war der Meinung, das ist eine Sondersituation. Ich war der Meinung, die 2 gestandenen Volksparteien, die dieses Land kannte, die SPD ist momentan auf bundespolitischer Ebene, das muss man leider sagen, ist keine Volkspartei mehr mit ihren 14-15%. Kanzlerunfähig, kann keinen Kanzler stellen, weil da hat sie gar nicht die Kraft. Auch keine Alternative. Es gibt keine linke Alternative. Linke und Grüne kommen mit der SPD nicht mal auf 40%. Das heißt, ich hatte trotzdem die Hoffnung, dass die Einsicht in die Notwendigkeit bei SPD und CDU/CSU so groß sein würde, dass sie gemeinsam an einem Strang ziehen und aus einer schwachen Situation eine Win-Win-Situation schaffen. Aber mittlerweile ist genau das Gegenteil zu beobachten. Und wenn man die Logik unseres Parteiensystems begreift, in der dem natürlich gerade mit Blick auf die kommenden Landtagswahlen die Selbstprofilierung gegeneinander angelegt ist, dann ist zu befürchten, dass das genauso weitergeht. Und dann muss ich dir sagen, würde ich meine Hand überhaupt nicht mehr ins Feuer dafür legen, dass diese Koalition länger oder überhaupt nur so lang durchhält wie die Ampel. Ich wäre schon glücklich, wenn es die 4 Jahre werden, denn andernfalls nähern wir uns am Ende italienischen Verhältnissen.
Wobei natürlich Meloni inzwischen schon seit 3 Jahren, glaube ich, an der Macht ist. Also stabiler geht's kaum.
3 Jahre sind für Italien viel, aber du hast völlig recht. Wer weiß, wie lange sie es noch macht. Und das wäre das Fatale, wenn wir erleben, dass letztlich eine aus dem Faschismus bzw. der faschistischen Partei stammende Politikerin stabiler regiert als unsere Demokraten. Das wäre schon ein Ding. Und insofern, im schlimmsten Fall wird Italien noch zum Vorbild für langes Regieren.
Dankeschön, Albrecht.
Danke dir, Karin.
Ja, gerade ist die 30. Weltklimakonferenz in Brasilien zu Ende gegangen, die COP30. Die Erwartungen waren hoch. Es ging auch darum, sich auf einen konkreten Fahrplan für das Ende fossiler Brennstoffe zu einigen. um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Doch am Ende kam nur ein Minimalkonsens zustande, obwohl wir gerade auf sogar 2,8 Grad zum Ende des Jahrhunderts zusteuern. Was das bedeutet und warum wir über mehr diskutieren müssen als das Einhalten der 1,5 Grad-Marke, darüber spreche ich jetzt mit der Klimaforscherin Friederike Otto. Sie ist Professorin am Imperial College in London und Mitbegründerin der sogenannten Attributionsforschung. Die untersucht, ob und wie sehr sich der Klimawandel auf bestimmte Wetterereignisse auswirkt. Hallo Fredi.
Hallo.
Ja, ich fange gleich mal mit der COP an. Der Austragungsort der COP30 in Belém in Brasilien, der war ja ganz bewusst gewählt auch. Belém liegt ja direkt am Amazonasgebiet. Welches Signal sollte von diesem Austragungsort ausgehen und hat er auch so eine Wirkung entfaltet?
Also das Signal, das davon ausgehen sollte, denke ich, ist, dass eine Erinnerung daran, warum wir eigentlich diese jährlichen Klimakonferenzen haben, dass es nämlich darum geht, die Lebensgrundlage für ganz viele Menschen zu erhalten. Und der Amazonas ist eben für die ganze Welt eine wichtige Lebensgrundlage, aber eben natürlich auch für gerade ganz viele indigene Völker, die dort leben, ihr Zuhause. Und die gerade indigene Völker, aber auch ja, ansonsten Menschen, die eben nicht normalerweise im Zentrum der Politik oder im Zentrum von Macht stehen, sind eben diejenigen, die den Preis dafür bezahlen, dass wir auf den Klimakonferenzen bisher eben nicht weit genug gekommen sind.
Das Thema Klimagerechtigkeit sprichst du ja jetzt gerade an. Das war ja sogar auch ein wichtiges Thema auf dieser Konferenz. Warum ist das wichtig, dass wir auch darüber sprechen und nicht nur über technisch-physikalische Ansätze mit dem Klimawandel umzugehen?
Der Klimawandel ist ein Gerechtigkeitsproblem, denn diejenigen, die an den Auswirkungen des Klimawandels leiden, sowohl global als aber auch ja, in jedem einzelnen Land, sind diejenigen, die am wenigsten zu dem Problem beigetragen haben. Das sind also Menschen, die im globalen Süden leben, aber auch in Ländern wie Deutschland oder anderen Ländern in Europa sind es diejenigen Menschen, die wenig Geld haben, die wenig Zugang zu Bildung haben, die deswegen oft in schlechter isolierten Häusern leben, die deswegen oft in Gegenden leben, wo es weniger Grünflächen gibt. Wo ich lebe, in Großbritannien, das sind zum Beispiel diejenigen, die in den Häusern leben, die auf den Überschwemmungsflächen gebaut wurden und damit eben bei Hitzewellen, bei Überschwemmungen in den USA, ganz besonders bei tropischen Zyklonen und Hurricanes, diejenigen sind, die als erstes ihr Hab und Gut verlieren, diejenigen sind, die als erstes ihr Leben verlieren und damit eben den Preis dafür bezahlen, dass einige wenige weiterhin Öl, Kohle und Gas verbrennen dürfen.
Also wie du sagst, im Grunde ein globales Problem für Menschen, die benachteiligt sind. Aber immerhin die Staaten, deren Lebensgrundlage durch den Klimawandel gefährdet ist, für die gab es in Belém ja tatsächlich auch das Versprechen, dreimal so viel Geld auszugeben, um den Ländern zu helfen, sich an den Klimawandel anzupassen. Wie glaubwürdig ist das denn oder wie effektiv ist das? Reicht das überhaupt, um diese systemimmanente Ungerechtigkeit, die du gerade beschrieben hast, in irgendeiner Weise zu beheben?
Also es ist schon mal wichtig, dass das Thema Anpassung so groß war auf der COP. Und es ist auch wichtig, dass mehr Geld versprochen wurde, denn bisher ist es wirklich extrem wenig, was eben an Geld vom globalen Norden an den globalen Süden für Anpassungsmaßnahmen gezahlt wird. Und das Problem ist aber, dass also selbst bei den Geldern, die bisher gezahlt wurden, die eben also Größenordnungen zu klein sind für das, was tatsächlich getan werden muss, ist es halt auch so, dass zum ganz großen Teil das nur Darlehen sind. Das heißt, das ist keine Gelder, die Länder tatsächlich einfach ausgeben können, sondern die müssen sie da zurückzahlen. Das heißt, diese postkoloniale Schulden machen, das ja also schon seit Jahrzehnten passiert und womit ja eben auch Länder des globalen Südens weiterhin abhängig vom globalen Norden gehalten werden und erpresst werden und eben diese ganze koloniale oder postkoloniale globale Machtstruktur erhalten bleibt. Und ich sehe bisher nicht, dass sich das ändert nach dieser COP. Zuerst mal sind es sowieso nur Versprechen, aber selbst dass denn Gelder, die kommen, ob das dann tatsächlich auch echtes Geld ist oder wieder nur Darlehen, das wird sich zeigen. Es gibt global mehr Aufmerksamkeit, wie problematisch das ist und wie sehr es eben auch für unsere ganze globales Zusammenleben wichtig ist, dass man eben die Ungleichheit auf der Welt bekämpft. Aber Ich habe jetzt aus dieser COP jetzt nicht irgendwas gesehen, wo ich sage, ja, da hat sich grundlegend was geändert.
Das ist dann so ein bisschen wie Almosen geben oder aber, wie du es gerade gesagt hast, die Verfestigung auch der Strukturen, dieser kolonialen oder rassistischen Strukturen. Du hast ja auch geschrieben, diese verschärfen ja außerdem noch die Klimakrise. Das heißt, es perpetuiert sich. Kannst du das ein bisschen erklären?
Ja, also die Klimakrise ist zum einen natürlich dadurch bedingt, dass fossile Brennstoffe verbrannt werden und in die Atmosphäre geraten und dadurch, dass sich die Atmosphäre dann erwärmt. Dadurch haben wir eben heißere Hitzewellen, stärkere Extremniederschläge. Aber die finden ja nicht im leeren Raum statt, sondern treffen auf sehr unterschiedliche Gesellschaften. Und was wir gerade in den letzten Jahren vermehrt, gerade in Ländern des globalen Südens sehen, in Südamerika und Afrika vor allem, dass extrem starke Niederschläge, die durch den Klimawandel stärker sind, jetzt auf Gebiete treffen, die ganz stark abgeholzt wurden, um immer größere Minen zu bauen und immer größer nach seltenen Erden und anderen wichtigen Mineralstoffen zu graben. Und damit verstärken sich die Folgen dieser extremen Niederschläge ungemein, weil wenn es keinen Wald mehr gibt, kommt es immer wieder zu Erdrutschen, lebensgefährlichen Lawinen. Und die Minen, die da gebaut werden, die Materialien, die werden wieder nach Europa und in die USA verkauft, um dort dann zum Teil eben die Transformation weg von fossilen Energien zu tragen, aber eben diese koloniale Ausbeutung bleibt erhalten, während natürlich außerdem es eben in den Ländern des globalen Südens im Moment überhaupt keine Strukturen gibt für Elektrifizierung und so weiter, sondern da wird im Gegenteil, ja, also die Konzerne, die im globalen Norden Geld machen mit dem Verbrennen fossiler Brennstoffe, machen das natürlich im globalen Süden ganz genauso. Und dadurch, dass eben sich an diesen Strukturen nichts ändert, verstärkt sich dieser ganze, ja, extraktivistische globale Ausbeutungsmechanismus.
Also da sieht man ja sehr deutlich diese alten kolonialen Strukturen. Aber was tatsächlich seltener beleuchtet wird, ist ja die Tatsache, dass vor allem Frauen noch mehr unter dem Klimawandel und unter dieser Ungerechtigkeit leiden.
Das ist natürlich auch ganz unterschiedlich, je nachdem, wo diese Frauen leben und was sie tun. Aber zum einen ist es eben ganz oft in Ländern des globalen Südens so, dass Frauen dafür verantwortlich sind und dafür zuständig sind, Essen und Wasser zu besorgen. Das heißt, wenn zum Beispiel in extremen Hitzewellen, dann müssen sie eben trotzdem auf den Feldern arbeiten und trotzdem immer weitere Wege gehen, um Wasser zu holen in starker Hitze und sind damit einfach den Auswirkungen des Klimawandels deutlich stärker ausgesetzt als Männer, die oft in Gesellschaften eben eher entweder für Cash Crops, also für den Export bestimmte Lebensmittel anbauen und da eben unter anderen Arbeitsbedingungen arbeiten. Und es ist auch außerdem oft so, dass wenn Nahrungsmittel knapp sind, sei es durch Dürren oder eben extreme Hitzewellen oder Niederschläge, dass dann insbesondere Mädchen als erstes diejenigen sind, die aus den Schulen genommen werden, um dann eben zu helfen, weitere Wege zu gehen, um Essen und Wasser zu holen. Und das oft dazu führt, dass sie dann nie wieder in die Schule zurückgehen und dann sehr früh verheiratet werden und damit eben keine Bildung haben und damit eben auch in ihrem späteren Leben als Erwachsene im Prinzip keine andere Möglichkeit haben, als eben genau das Gleiche zu machen, wie ihre Eltern auch so. Also zum Beispiel in diesem Jahr gab es extreme Hitzewellen im Südsudan und im Sudan, aber das sieht man auch in anderen Teilen der Welt. Zum Beispiel in Asien ist es oft so, dass nach Extremwetterereignissen Darlehen immer an den Haushaltsvorstand gegeben werden, was in vielen Fällen eben Männer sind, und dass damit dann Hilfsgelder nicht unbedingt darin investiert werden, den Haushalt für zukünftige Extremereignisse resilienter zu machen, sondern oft ja in kurzfristige Maßnahmen oder auch in Prestigeprojekte. Also es gibt viele Studien, die zeigen, dass tatsächlich, wenn das Geld an Frauen gegeben wird, es der ganzen Familie nützt. Hingegen, wenn Gelder an die Männer gegeben werden, es oft eben nur den Männern zugutekommt. Aber auch, wir müssen also auch überhaupt nicht so weit weggehen. Also zum Beispiel in Europa, wir haben eine Studie mit dem Institut für Tropical Hygiene and Medicine gemacht zu den Hitzetoten im Sommer in Europa. Und wir haben Daten zu 850 Städten uns angeguckt und insgesamt über den Sommer sind ungefähr 24.000 Menschen an extremer Hitze in Europa gestorben. Und ja, fast 70% von diesen wären noch am Leben, wenn es den Klimawandel nicht gegeben hätte. Und das sind tatsächlich zum ganz großen Teil ältere Menschen, aber dort eben auch vor allem Frauen, weil eben auf der ganzen Welt Frauen oft weniger Bildung haben, weniger Zugang zu Geld haben und eben oft diejenigen auch sind, die sich für den Rest der Familie aufopfern und damit, ja, und damit tatsächlich ihr Leben hergeben.
Diese Zahlen sind ja total erschreckend und im Grunde sind ja diese vielen Toten der Preis, den wir bezahlen, um unseren bisherigen Lebensstil nicht zu ändern. Ist das den meisten Menschen überhaupt bewusst in Europa, dass sie das in Kauf nehmen, so viele Tote?
Ich glaube nicht, dass es den meisten Menschen bewusst ist. Es ist wirklich etwas, das erst ganz langsam ins Bewusstsein kommt. Und ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel in den letzten Jahren ein bisschen ein Umdenken gesehen in den Medien, dass wenn Hitzewellen stattfinden, dass dann nicht mehr jede Zeitschrift das mit glücklichen Menschen am Strand bebildert, sondern tatsächlich, also wir in den Medien zumindest auch Warnungen kriegen und Warnungen dafür, dass das extreme Hitze oder eben das Problem ist ja auch, dass Hitze auch dann schon tödlich ist oder zumindest also auch stark zu Erkrankungen führt, wenn es gar nicht so heiß ist, sondern also die Temperaturen, ab denen Temperaturen gefährlich werden können, die sind in den 20ern, die sind nicht irgendwie 40 Grad oder so. Und das ändert sich ganz langsam, aber es ist halt auch, ich meine, in Europa haben wir diese Zahlen und damit hat Europa aber auch ein Alleinstellungsmerkmal, weil in fast allen anderen Ländern der Welt eben Hitzetote überhaupt nicht erhoben werden. Und es gab dieses Jahr zum allerersten Mal wurde Luftverschmutzung auf Totenscheine geschrieben als Todesursache. Aber Hitze wird eben ganz selten nur als Todesursache auch auf Totenscheine geschrieben, weil eben meistens Menschen eben dann doch an Herzversagen sterben, der zwar bedingt ist durch die hohen Temperaturen und dadurch ist dieser kausale Zusammenhang oft noch schwer sichtbar. Aber ich denke schon, dass sich das langsam ändert. Aber ich fürchte, es werden noch viele Menschen ihr Leben verlieren, bevor sich das so weit ändert, dass wir danach auf die Straße gehen und dagegen demonstrieren.
Es ist vielleicht auch menschlich, dass man das versucht auszublenden und dann lieber von Naturkatastrophen spricht und nicht die eigene Verantwortlichkeit da sehen möchte. Also da sehe ich jetzt auch ein bisschen die Mitschuld der Medien natürlich.
Also klar ist es auch eine Verantwortung der Medien, denn also es gibt keine Naturkatastrophen. Dass also aus einem Wetterereignis oder einem Erdbeben, dass daraus Katastrophen entstehen, ist immer durch Exponiertheit und Vulnerabilität bedingt. Also welche Menschen dem ausgesetzt sind, wie geschützt sie sind, ob es Frühwarnsysteme gibt, ob es eben Frühwarnsysteme gibt, mit denen die Menschen auch was anfangen können. Das heißt, dass sie dann wissen, was zu tun ist, ob sie wissen, wie man sich evakuiert. Ja, und all das bedingt eben, ob und wenn ja, wie viele Menschen ihr Leben verlieren. Denn was die Natursache angeht, ist es natürlich auch so, dass wir durch den Klimawandel jetzt immer wieder Extremwetterereignisse sehen, die viel intensiver sind als alles, was wir bisher je erfahren haben. Das macht es auch schwer, darauf zu reagieren. Aber selbst ohne Klimawandel hat es natürlich immer schon Extremwetterereignisse gegeben. Und ja, Warnsysteme müssen halt für alle Menschen funktionieren und nicht nur für die Gebildeten und Reichen. Und das ist, denke ich, auf alle Fälle, ja, dass Wetter tödlich ist, ist, glaube ich, gerade in Europa eine Botschaft, die bei vielen Menschen noch nicht wirklich angekommen ist und wo auch die Medien eine Rolle spielen, dass es eben beim Klimawandel um Menschenleben, um Menschenrechte geht und nicht um die Interessen einer Minderheit, die sich für Eisbären einsetzen möchte.
Oder wo es dann eigentlich tatsächlich darum geht, um die Interessen der fossilen Lobby, die sich ja jetzt leider bei der COP auch wieder durchgesetzt haben. Also es war ja allen bekannt, wenn wir jetzt nicht einen Fahrplan zimmern, der den Ausstieg aus Kohle, Öl oder Gas festschreibt, wird es schwieriger, die Klimaziele einzuhalten. Und jetzt schimpfen alle über Russland und Saudi-Arabien, die Erdöl produzieren. Aber auch wir, also auch wir in Deutschland oder in Großbritannien, da wo du wohnst, wir würden ja auch nicht so gerne auf die fossilen Brennstoffe gleich morgen verzichten. Das liegt natürlich an Bequemlichkeit, aber die fossile Industrie, die suggeriert uns das ja auch sehr stark, oder?
Es ist ganz klar, dass das Narrativ ist. Ich meine, in Russland und in Saudi-Arabien, da ist es eben auf Staatsebene ganz klar gelenkt. Aber wenn man sich anguckt, wie viele Lobbyisten der fossilen Industrie in Deutschland oder auch in Großbritannien nicht nur Zugang zur Politik haben, sondern eben auch welche Konzerne, zum Beispiel konservative Politik unterstützen finanziell, wo das Geld von konservativen Thinktanks herkommt, dann sieht man ganz klar, dass das also überhaupt nicht nur auf autokratische Ölstaaten beschränkt ist, sondern der Einfluss der fossilen Lobby ist auch in Deutschland, auch in Europa unglaublich stark und möchte uns natürlich glauben lassen, dass es ohne fossile Brennstoffe mit dem Wohlstand zu Ende geht. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Denn historisch, als es Zugang zu fossilen Brennstoffen gab und damit Zugang zu billiger Energie, das hat zu mehr Wohlstand geführt. Aber das hat erst dann zu mehr Wohlstand geführt, als es tatsächlich auch mit Arbeitnehmerrechten verbunden wurde, als es mit sozialen Sicherungssystemen verbunden wurde. Als die industrielle Revolution hier in Großbritannien anfing, ist die Lebenserwartung erstmal dramatisch gesunken. Und damit ist der Umkehrschuss, dass ohne fossile Brennstoffe es keinen Wohlstand gibt, natürlich totaler Quatsch.
Als letzte Frage würde ich doch noch mal auf die COP zurückkommen. Da hat es ja sehr viel Protest gegeben, genau auch dagegen. Also es haben sich ja mehr als 80 Staaten dagegen gewandt, dass dieser Ausstieg noch nicht festgeschrieben wurde. Indigene Völker haben protestiert. Macht dir das Hoffnung, dass wir da vielleicht beim nächsten Mal dann weiterkommen?
Ich meine, man hat ja jetzt in den letzten Jahren bei den COPs gerade gesehen, dass eben diese Übernahme durch die Lobbyisten immer stärker wurde. Also jedes Jahr gab es mehr Lobbyisten der fossilen Industrie. Und das macht mir schon Hoffnung zu sehen, dass dieses Jahr tatsächlich auch mal wirklich viel darüber gesprochen wurde und eben es auch die Proteste gibt. Und ich denke, es wird viel über die COPs geschimpft, aber wir müssen auch mal ganz klar festhalten, dass die Tatsache, dass eben die ganze Welt zusammenkommt, einmal im Jahr und über den Klimawandel zu sprechen, ist schon mal unglaublich viel wert. Und es wurde schon etwas erreicht. Und ich denke, es gibt tatsächlich Hoffnung, dass sich jetzt eben an der Struktur dieser COPs was ändern kann und eben tatsächlich darüber nachgedacht wird, wer hat Zugang, wer darf an den Verhandlungen teilnehmen und dass es vielleicht kleinere COPs geben wird, die sich aber eben doch mehr auf echte EntscheidungsträgerInnen beschränkt und damit vielleicht auch weniger NGOs da sind, aber eben dann auch weniger Lobbyisten und dann tatsächlich konzentrierter Pläne aushandeln. Also das wäre wünschenswert und ich sehe schon, dass es Bestrebungen dahin gibt. Aber natürlich haben diejenigen, die das nicht wollen, wie immer am meisten Geld und auch sehr viel Zugang zur Macht. Da müssen wir alle, denen daran gelegen ist, dass eben die Welt tatsächlich aus den Fossilen so schnell wie möglich aussteigt, noch viel weiter kämpfen.
Herzlichen Dank, Friederike Otto nach London. Herzlichen Dank für den total spannenden Artikel und für das Gespräch.
Da nicht für.
Russland führt nicht nur einen militärischen Krieg gegen die Ukraine, sondern versucht längst auch mit hybriden Mitteln seinen Einfluss wieder weiter nach Westen auszudehnen. Vor allem die Staaten der ehemaligen Sowjetunion sind das Ziel. Sehr deutlich ist das bei den EU-Beitrittskandidaten Georgien und auch der Republik Moldau zu sehen und jüngst sogar beim EU-Mitglied Rumänien. Wie es der Republik Moldau noch gelingt, sich gegen den russischen Einfluss zu wehren, darüber spreche ich jetzt mit Jelisaweta Landenberger. Sie ist Slawistin an der Humboldt-Universität in Berlin.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du gekommen bist. Ja, manchmal heißt es ja, wenn man über die russische Einflussnahme sprechen will, ja, alles eine Frage der Interpretation. Aber im Fall der Republik Moldau hat Russland ja seine Ziele sehr explizit und auch schriftlich dargelegt. Die strategischen Ziele in Moldau von 2021, die wurden geleakt 2023. Was steht da drin? Was ist das für ein Papier?
Ja, das ist ein Strategiepapier, das sozusagen die geopolitische Strategie Russlands beschreibt, wie es denn Moldau wieder zurück in seine Einflusssphäre holen möchte. Das sind eben, wie du gesagt hast, keine Hirngespinste. Es gibt im Fall Moldaus wirklich sehr, sehr viele Hinweise. Und in dem Fall ist es eben ein Dokument, das aus dem Kreml kommt und das ausbuchstabiert, wie die Strategie des Kremls aussieht. Im Endeffekt steht in dem Papier, dass man Moldau in eine Art russischen Vasallenstaat, ähnlich zu Belarus, verwandeln möchte. Und einer der Punkte ist etwa, dass man eine ablehnende Haltung gegenüber der NATO in der moldauischen Gesellschaft und auch in den politischen Eliten erzeugen möchte. Gleichzeitig möchte man Moldau in wirtschaftlicher, militärisch-politischer und gesellschaftlicher Hinsicht an Russland annähern. Sprich weg von der EU, weg von den EU-Ambitionen, hin wieder zurück zu Russland wie zu sowjetischen Zeiten.
Die spannende Frage ist natürlich dann jetzt, wie wird das auch konkret umgesetzt? Wie zeigt sich der russische Einfluss, wenn wir jetzt auf Moldau schauen? Da hat es ja jetzt Wahlen gegeben, zweimal in den letzten Jahren. Zum einen war das die Präsidentschaftswahl, die mit einem Referendum über den EU-Beitritt verbunden wurde. Und das andere waren die Parlamentswahlen jetzt im Herbst. Beide Male hat sich die proeuropäische Partei PAS durchgesetzt. Aber man fragt sich natürlich schon, wie groß ist oder war der Einfluss Russlands auf einzelne Parteien oder Politiker dabei?
Also es gibt einige wichtige Figuren, Akteure, die immer wieder hervortreten. Einer davon ist der Oligarch und Politiker Ilan Shor. Das ist ein moldauischer Politiker, der sich aber aktuell im russischen Exil befindet. Er war beteiligt am sogenannten Jahrhundertraub, als umgerechnet 1 Milliarde US-Dollar aus dem moldauischen Bankensystem entwendet wurden, 2013-14. Ja, also er wurde sogar in Abwesenheit zu 15 Jahren Haft verurteilt. Ja, den hat er sich eben entzogen. Jetzt hält er sich in Russland auf und hat aber von dort aus weiterhin Einfluss.
Okay, und wie kann er von Moskau aus die Politik in Moldau weiter steuern?
Also er hatte eine eigene Partei, die sogenannte Shor-Partei, die ist inzwischen verboten worden. Aber er hat sozusagen per Videoansprache, per Stellvertretern, anderen Politikern unter seiner Kontrolle weiterhin Politik in Moldau gemacht. Mit Wählerbestechung, mit Desinformation. Jetzt ist bei diesen Wahlen bekannt geworden, das hat eine BBC-Recherche gezeigt, dass Ilan Shor Menschen dafür bezahlt, dass sie Desinformation auf TikTok und in anderen sozialen Netzwerken teilen. Bei den Präsidentschaftswahlen im vergangenen Jahr und bei dem Referendum über EU-Beitritt, das zeitgleich mit den Präsidentschaftswahlen stattfand, also es ging darum, den EU-Beitritt wirklich in der Verfassung festzuschreiben, ein wichtiges Symbol. Da hat Shor so ein Netzwerk von Aktivistinnen dafür bezahlt, dass sie anderen Leuten davon erzählen, wie gut Shor ist, wie toll der ist. Dass sie aber auch das richtige Kreuzchen setzen auf dem Wahlzettel. Also dafür gab es Geld und das Geld wurde über zwei Wege nach Moldau geschafft. Zum einen tatsächlich einfach in bar, per Flugzeug. Also da sind Passagiere aus Moskau über Istanbul oder über andere Orte nach Chisinau in die moldauische Hauptstadt geflogen und hatten das Geld einfach in bar bei sich dabei. Das hat dann aber irgendwann die moldauische Polizei bemerkt. Da gab es dann verstärkt Kontrollen an den Flughäfen. Und zum anderen über Bankkarten, über russische Bankkarten, mit denen man im abtrünnigen Territorium Transnistrien Geld abheben kann. Aber auch mit so etwas wie Sozialläden. Also er hatte eine eigene Supermarktkette namens Shor, wo es Lebensmittel zu günstigeren Preisen gab.
Also das heißt, Geld spielt da auch eine ganz große Rolle.
Genau. Moldau ist sehr, sehr arm. Moldau ist eines der ärmsten Länder Europas. Und wenn die Menschen zum Beispiel günstigere Lebensmittel von ihm bekommen oder die Senioren einen gratis Fahrservice, der sie zum Arzt bringt, dann erzeugt das bei ihnen den Eindruck, da hilft uns jemand direkt. Ja, während andere Politik sich ja langfristig zeigt, also zum Beispiel die Annäherung an die EU, das würde sich langfristig zeigen. Und da kriegen sie sofort vermeintliche Hilfe. Und Shor stellt sich sozusagen als Retter der Moldauer dar.
Aber er erreicht ja damit auch einen großen Teil der Bevölkerung, oder? Die prorussischen Parteien, die haben ja auch ganz gute Wahlergebnisse eingefahren und ein großer Teil der Bevölkerung spricht ja auch noch Russisch, oder?
Also es ist nicht so, dass er komplett neue Ressentiments schafft, sondern er nutzt etwas, was schon da ist. Also er nutzt zum Beispiel die Nostalgie, die viele betagte Menschen haben, die noch zu Sowjetzeiten groß geworden sind. Die denken, früher war doch alles besser. Und das ist natürlich ein Phänomen, das haben wir nicht in Moldau. Und solche Stimmungen, die können eben von Populisten wie Ilan Shor ausgenutzt werden. Also da greift er rein. Und was ich noch zur Sprache ergänzen wollte, also es ist in dem Fall auch nicht ganz so einfach. Natürlich ist die Sprache ein Softpower-Instrument des Kremls. Aber es ist nicht so, dass die russischsprachigen Moldauer tendenziell auch unbedingt pro-russisch sind und die rumänischsprachigen pro-EU, sondern das geht über Sprachgrenzen hinweg. Also Shor spricht zwar oft Russisch, aber er spricht auch auf Rumänisch zu seinen Wählern. Man versucht das eigentlich immer in beiden Sprachen. Ich kenne auch viele russischsprachige Moldauerinnen, auch viele Junge, die ja sehr pro-europäisch eingestellt sind, weil gerade die jungen Menschen, die wollen ja die Reisefreiheit, sie wollen Freiheiten, die für die ältere Generation vielleicht nicht so wichtig sind, weil sie die nicht kennen.
Also beim Stichwort Reisefreiheit, da fallen mir natürlich sofort die vielen Moldauer ein, die im Ausland arbeiten und Geld auch nach Hause schicken. Welche Rolle spielt die Diaspora bei diesen Wahlen und auch bei der Orientierung nach Europa hin?
Ja, die Diaspora ist ganz, ganz wichtig. Also bei den Wahlen vor einem Jahr und bei dem Referendum vor einem Jahr wäre das Ergebnis ein anderes gewesen ohne die Diaspora. Dann hätten die Nein-Stimmen einen Überhang gehabt, also bei dem Referendum zur Festschreibung des EU-Beitritts in die Verfassung. Aber die Stimmen aus der Diaspora haben das Ergebnis dann noch umgekippt. Also ich war dabei in der Wahlnacht in Chișinău und es sah sehr, sehr schlecht aus. Also man hat die Auszählung live verfolgt und es waren mehr Nein-Stimmen als Ja-Stimmen bis tief in die Nacht hinein. Und die Diaspora-Stimmen werden dann ja am Ende auch gezählt. Ne? Wenn man sich die Zeitzonen anschaut, da dauert das einfach länger mit der Auszählung. Und am Ende haben sie den Ausschlag gegeben. Und auch bei der Wahl dieses Jahr war es so, dass die Diaspora-Stimmen viel proeuropäischer gewählt haben als die Stimmen im Land.
Trotzdem war der Wahlsieg knapp. Und wenn man sich anschaut, dass es nur eine große proeuropäische Partei gibt in Moldau, dann kann man vielleicht doch sagen, Moldau steht noch immer ein bisschen an der Kippe. Du hast ja die abtrünnigen Gebiete auch erwähnt, Transnistrien und Gagausien. Das Land ist ja schon sehr klein. Und wenn sich da noch ein Teil abspalten will oder gar nicht hinter dem Staat steht, dann ist das ja schon ein Problem, oder?
Ich glaube, es ist eben kein großer Teil, ja. Also das haben jetzt auch die Wahlen gezeigt. Wenn es hart auf hart kommt, dann kann sich die Gesellschaft konsolidieren. Also eine knappe Mehrheit, aber immerhin eine Mehrheit hat für die proeuropäische Partei PAS gestimmt. Ja, das muss man der Gesellschaft hoch anrechnen. Und ich persönlich kenne viele Menschen, die sind zum Beispiel nicht in allen Punkten einverstanden mit der PAS. Sie sind unzufrieden. Sie finden es nicht gut, dass es eigentlich nur eine demokratische, für sie wählbare Partei gibt. Sie hätten gerne eine Konkurrenz. Wettbewerb schafft auch bessere Politik im Endeffekt. Aber in dem Moment, in dem sie die Wahl haben zwischen Demokratie und Annäherung an Russland, stimmen sie dann eben doch für Demokratie.
Und das ist natürlich was, was die EU jetzt auch sehr unterstützt. Direkt nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat ja Moldau einen Antrag auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union gestellt. Die Gespräche laufen schon. Was kann die EU noch machen, um diesen proeuropäischen Kurs zu unterstützen?
Also die EU macht eigentlich schon wahnsinnig viel. Sie investiert viel in Infrastruktur, kommen viele Gelder her. Und das spüren die Menschen auch. Da werden Schulen renoviert, es kommen Wasserleitungen in Dörfer, wo es bisher kein Wasser oder auch keinen Strom gab. Also ganz basale Dinge eigentlich. Es werden Kulturdenkmäler restauriert. Eigentlich tut die EU schon sehr viel, aber ein Problem hat die EU, das ist die Kommunikation. Es wird nicht gut genug kommuniziert, dass die EU investiert, dass die EU diejenige ist, die diese Straßen baut zum Beispiel. Das wissen viele Menschen einfach nicht, denn da kommen so schamlose Gestalten wie Ilan Shor daher und erzählen den Menschen einfach Märchen, das sei Russland. Ja, und da muss man einfach sehr, sehr klar, sehr laut, sehr oft kommunizieren, nein, das ist die EU. Da reicht vielleicht nicht einfach nur eine Tafel, wo das draufsteht, sondern man muss das den Menschen wirklich klar machen.
Also wenn wir jetzt über die EU sprechen, dann ist natürlich auch ganz klar, dass Moldau auch noch für mehr steht. Ne? Also wir haben hier tatsächlich einen Konflikt, geostrategischen Konflikt, weil Moldau nun auch zwischen der Ukraine und Rumänien liegt, also da am Schwarzen Meer. Also da entscheidet sich ja auch wahrscheinlich, ob Russland gelingt, seine Einflusssphäre da weiter auszudehnen. Und Russland macht ja vor der EU-Grenze auch nicht Halt. Man kann wohl davon ausgehen, dass die letzten Wahlen in Rumänien auch extrem stark von Russland beeinflusst worden sind.
Ja, also es gab in Rumänien Ende 2024 eine Präsidentschaftswahl und die wurde eben beeinflusst durch eine Kampagne auf TikTok, aber es gab auch Cyberattacken und da steckt ziemlich wahrscheinlich Russland dahinter. Ein Bericht des britischen Thinktanks Foreign Policy Center hat offengelegt, dass da vor allem Informationen in den sozialen Medien geteilt wurden, die russischen Ursprungs sind, also von Russia Today und anderen Akteuren mit Russlandbezug. Und da war es eben so, dass ein Politiker, den niemand kannte, ein ganz kruder Verschwörungstheoretiker, superrechter, prorussischer Politiker namens Georgescu plötzlich der Favorit war. Und das konnte man eben nicht verstehen, bis man sich angeschaut hat, was da auf TikTok passiert. Und die Konsequenz daraus war, dass das Verfassungsgericht von Rumänien die Wahlen annulliert hat, letztendlich. und bei der Wahlwiederholung und dann beim zweiten Wahlgang dieser Wahlwiederholung im Frühjahr 2025 hat dann der damalige Bürgermeister von Bukarest gewonnen. Ja, also ein Mittekandidat.
Also man hat mit recht radikalen Methoden sozusagen noch demokratische Wahlen veranstalten können. Aber der Prozess der Annullierung war sehr umstritten, genau wie auch in Moldau natürlich. Das müssen wir uns ja auch nochmal klar machen. Das Verbot von Parteien, um einer anderen Partei mehr Chancen zu geben, ist natürlich per se recht undemokratisch.
Das stimmt. Das ist ja eigentlich ein sehr, sehr extremer Schritt, ja, dass man sagt, der Einfluss war so groß, wir entscheiden jetzt, die Wahl zu annullieren, zu wiederholen. Das kann man ja auch als undemokratisch sehen. Das haben auch viele so gesehen. Meiner Ansicht nach war das genau die richtige Entscheidung, weil Russland sich nun mal sehr perfide einmischt. Im Falle Moldaus sieht man es sehr deutlich. Im Falle Rumäniens ist es versteckter. Aber auch da gibt es den russischen Einfluss. Und lässt man Russland da gewähren, dann erodiert die Demokratie langfristig. Und das ist sozusagen ein Dilemma. Ja, das ist in jedem Fall undemokratisch, aber man hat die Wahl zwischen der langsamen Erosion der Demokratie, wenn man nicht eingreift, und dann doch der Rettung der Demokratie, wenn man mit einem undemokratischen Instrument wie der Annullierung einer Wahl oder Parteienverboten eingreift. Da ist einfach Letzteres das Mittel der Wahl, auch wenn es nicht ideal ist.
Aber wenn wir jetzt eben auf das restliche Europa schauen, Russland versucht ja überall an etwas zu gewinnen. Wir haben auch die Nähe zur AfD zum Beispiel. Wir sehen das auch bei uns, dass Desinformation und Propaganda versucht wird einzuschleusen. Also irgendwie muss man ja auch einen Weg finden, damit umzugehen. Also
es ist ja die Rede vom hybriden Krieg. Und es wird ja schon davor gewarnt von Expertinnen. Auch die Chefs der Geheimdienste sind sehr alarmiert. Aber mir scheint es so zu sein, dass noch nicht genug Menschen sich dessen bewusst sind, was das eigentlich bedeutet und wie gravierend das ist. Also oft denkt man, ja, aber ich lese doch gar keine russischen Medien oder ich schaue doch gar kein russisches Fernsehen. Wie kann diese prorussische Desinformation zu mir gelangen? Aber so funktioniert das ja nicht, sondern diese Desinformation wird durchaus dann auch von demokratischen Akteuren aufgegriffen oder von Medien aufgegriffen, die nicht russischsprachig sind, und vermehrt sich so. Und da muss einfach mehr Bewusstsein kreiert werden, mehr Aufklärung, auch für Schulkinder, aber eben auch für betagte Generationen. Ich sehe das zum Beispiel bei meiner Großmutter, die oft nicht unterscheiden kann, was ist ein Propagandavideo von TikTok und was sind seriöse Nachrichteninhalte. Und da muss einfach eine Media Literacy hergestellt werden.
Herzlichen Dank, Elisabetha, dass du da warst und über was unheimlich Spannendes und Wichtiges berichtet hast.
Sehr gerne, Dankeschön.
Ja, das war's auch schon wieder mit unserem Podcast. Annebrett, ihr habt auch noch was zu erzählen, oder?
Ja, also mit dieser Ausgabe verabschieden wir unser 20-jähriges Erscheinungsbild, was wir seit 20 Jahren haben. Ihr könnt euch auf ein rundum erneuertes Layout freuen. Wir haben nämlich in den letzten Monaten zusammen mit einem sehr guten Grafiker, Andreas Hohmann, am Relaunch unserer gedruckten Ausgabe gearbeitet. Und ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber ihr könnt euch auf ein klareres Design, auf ein frisches Cover, auf leichtere Lesbarkeit bei natürlich gleichbleibender Text- und Papierqualität freuen. Und ja, die Blätter drucken einfach weiter und selbstverständlich könnt ihr uns aber auch digital lesen und hören weiterhin.
Genau. Das heißt, wir haben jetzt die letzte Ausgabe in dem alten Layout nochmal.
Absolut, das ist die letzte. Ja. Wir haben die andere 20 Jahre lang gehabt und ihr werdet sehen, die Blätter machen weiter, auch im Druck, derweil andere ja es leider nicht mehr schaffen. Aber vor allem darf man auch Folgendes sagen, abonniert uns, wir leben von euch, wir sind gewachsen, wir leben weiter davon, dass immer mehr dazukommen. Und ich glaube, ihr werdet es sehen, die Blätter werden noch schöner und wir haben wieder sehr gute Weihnachtsangebote. Es lohnt sich, die Blätter zu abonnieren, gerade in diesen Zeiten, die ja politischer werden denn je. Und man muss versuchen, auf der Höhe zu bleiben. Wir geben unser Bestes.
Also wer jetzt noch ein Geschenk sucht, kurz vor Weihnachten, so ein Abonnementsgutschein unter dem Weihnachtsbaum.
Absolut.
Vielleicht eine ganz gute Investition. Es scheint zwar noch eine Weile hin, aber könnt ihr denn schon was über das Heft im Januar sagen?
Ja, also wir haben natürlich schon wieder viele Themen auf dem Tisch. Einmal gucken wir nach Afghanistan, ein Land, in das die Bundesregierung jetzt auch wieder vermehrt abschieben möchte, das auch schon tut, trotz der Taliban-Herrschaft dort. Und nach Pakistan, dass massiv von den Klimawandelauswirkungen betroffen ist und wo sich Bäuerinnen zusammengetan haben, um nun von deutschen Konzernen Schadensersatz für die von ihnen mitverursachten Klimaschäden zu fordern.
Und wir werden natürlich die großen anderen Themen der Zeit, sie drängen sich ja förmlich auf, von der Innenpolitik, vor allem aber auch zur Außenpolitik, die neuen Entwicklungen in der Ukraine, die werden wir natürlich aufnehmen und wir können auch vor allem eines versprechen, man hofft ja, dass in den USA nach dem doch, man muss es schon fast sagen, traumatischen Erscheinen, so hat man den Eindruck, der Demokraten, das Aufkommen von Trump hat ihnen ja regelrecht die Sprache verschlagen. Man kann die Hoffnung haben, dass nach den jüngsten Wahlerfolgen, nicht nur in New York, sondern in anderen States, jetzt doch etwas passiert und wir werden einen ganz großen Text haben, der eine neue Bewegung in den USA nicht nur fordert, sondern auch gewisse Anzeichen sieht. Also wir starten auch ein bisschen hoffnungsvoll ins neue Jahr.
Wenn ihr wollt, hören wir uns aber vorher noch einmal im nächsten Podcast. Jetzt danke ich euch erstmal, Anne-Britt und Albrecht. Schön, dass ihr dabei wart.
Danke
und
dir, Karin.
Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern alles Gute jetzt in der Vorweihnachtszeit und bleibt gesund.
Einen besinnlichen Advent, einen friedlichen, besinnlichen Advent können wir uns ja alle wünschen.
Ja, unbedingt.
Alles Gute euch.
Auf bald.
Bis
danke,
bald.
Karin. Tschüss. Danke. Tschüss.